War denn jemand von euch schon mal so richtig durstig? So richtig durstig, dass jetzt nicht nur der Wunsch da war, mal was zu trinken, sondern so, dass die Zunge richtig am Gaumen geklebt hat, so dass ihr richtig dachtet, jetzt müsst ihr was trinken, sonst geht das schief. Ist das schon mal jemand passiert? So ansatzweise ist mir das vielleicht passiert. Ja, wer mich kennt, weiß, ich fahre ganz gerne Mountainbike. Und gerade im Sommer, da wird man da auch so richtig durstig. Und deswegen habe ich da immer diese schöne Flasche dabei, die ist ganz praktisch, die ist durchdacht, die hat einen Fahrradhalter, die hat ein Trinksystem, ja, das kann man hoch und runter klappen, da kann man während der Fahrt, ohne abzusetzen, direkt draus trinken, alles wunderbar. Aber diese Flasche hat einen Fehler, nämlich sie ist ziemlich bald leer. So ist mir das auch vor einem Jahr mal passiert, im Sommer, am Königstuhl auf einer längeren Tour, so über die Dörfer, ich fuhr und trank und das Wasser war leer, ich hatte nichts mehr, die Zunge klebte so richtig am Gaumen. Und dann fuhr ich so durch einen Ort, ich glaube Ochsenbach war es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und da war ein Brunnen mitten im Ort, da sprudelte so richtig das Wasser raus. Und naja, so wie man so denkt heutzutage, fragt man sich als erstes, ne, ist ja prima, aber kann man das Wasser denn trinken, so Nitratbelastung und sowas, ja. Aber dann war da ein Mann und der Mann stand daneben, füllte Wasser in seine Gießkanne und dann fragte ich den einfach mal, kann man das trinken? Und er sagte, ja, das kann man trinken. Er ist da aufgewachsen, er trinkt eigentlich auch immer ganz gern draus, kocht seinen Tee damit, ist ganz prima Wasser. Kam so ein bisschen ins Gespräch und ich füllte meine Flasche und trank, der Durst war weg. Und ich verabschiedete mich von dem Mann, fuhr weiter und hatte tatsächlich dadurch, dass ich die Flasche dann auch gefüllt habe, bis zum Ende meiner Fahrt so richtig gutes Wasser. Genau, dieser Durst, diesen Durst zu stillen, das war ganz toll. Durst ist auch das Motto der Jahreslosung für 2018. Die lesen wir jetzt mal gemeinsam aus Offenbarung 21. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich vermute, auch wenn ihr vielleicht nicht so elementare Dursterfahrung gemacht habt beim Sport, ihr alle kennt Durst. Durst ist ein ganz elementares menschliches Bedürfnis. Jeder Mensch hat das. Das geht schon bei einem Säugling los, wenn er auf die Welt kommt, der kann nicht viel. Ja, das Einzige, was er so wirklich gut kann, ist Durst haben, das anderen Leuten zeigen, dass er Durst hat und dann trinken. Wenn er dann trinkt, dann versinkt er so in einen Zustand so richtiger Seligkeit. Also das erste Lächeln kommt dann vielleicht über die Lippen. Das ist ganz toll anzusehen. Aber wer Säuglinge kennt, der weiß schon, das hält nicht so arg lange. Irgendwann geht das Geschrei wieder von vorne los und der Durst kommt wieder. Und so bleibt das, muss man leider sagen, bis an unser Lebensende. Nur, dass der Durst immer komplizierter wird. Dabei ist Wasser eigentlich genau das, was wir brauchen. Ja, wir sind eigentlich genau dafür geschaffen, Wasser zu trinken. Aber wir neigen dazu, in das Wasser einfach noch jede Menge Sachen reinzugeben. Sei es jetzt Koffein, Alkohol, Zucker, also die Sachen, die das Wasser so ein bisschen angenehmer zu trinken machen, die das auch dafür sorgen, dass man es besser vermarkten kann, dass man mit dem Wasser auch ein bisschen Geld oder nicht nur ein bisschen, dass man ziemlich viel Geld damit verdienen kann. Aber das hat den Nebeneffekt, dass wir unser Durstgefühl letztlich damit irgendwie übertünchen, dass wir den Durst gar nicht mehr richtig spüren. Und so geht uns das auch, ja, vielleicht im übertragenen Sinne, wenn wir mal gucken, wo wir sonst im Leben noch Durst haben. Ja, das geht ja immer weiter. Das ist ja nicht nur der Durst hier nach so einem Wasser. Das ist ja wirklich so, überhaupt steht ja für alle Bedürfnisse, die wir so im Leben haben. Also es gibt den Begriff Bedürfnispyramide. Wenn wir die hochklettern quasi, so einfach auf der Suche nach den Erfüllungen unserer Bedürfnisse, dann ist da einfach ganz viel, wo wir reinfallen können, wo die Sachen scheinbar versüßt werden, wo aber am Ende dann vielleicht einfach nur Geld, Macht, Suche nach Anerkennung, nach Ablenkung, die ewige Suche nach Sinn, die Sehnsucht einfach nach dem nächsten Kick steht. Das ist am Ende, obwohl das vielleicht ganz tolle Sachen jeweils für sich allein sind, wenn man das als Suche sieht, als einen Durst, der sich nicht stillen lässt, eine trostlose Suche nach Glück. In der Bibel steht ganz am Anfang, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Wer sich heute bei Facebook anmeldet, für den ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Ja, bei Facebook haben wir da schon 60 Stück von. Ja, also es gibt 60 Möglichkeiten, angeblich, habe es nicht gemacht, ich bin nicht bei Facebook, aber angeblich gibt es 60 Möglichkeiten, bei Facebook sein Geschlecht zu bestimmen. Das ist sehr ausgefeilt und das ist bestimmt toll, was sich da jemand bei gedacht hat, aber ich frage mich, wenn wir unser Leben auf diese Art und Weise komplizierter machen, immer mehr nachdenken, dieser in uns elementare Durst, wird er besser, werden wir glücklicher, also wird dieser Durst gestillt, werden wir wirklich glücklicher dadurch. Ich könnte jetzt noch sehr viel über Wasser sagen. Ich meine, das gibt natürlich die Naturkatastrophen, die wir alle kennen. Wasser hat auch Macht. Wir kennen die Tsunamis, wir kennen Monsterwellen, vielleicht aus dem Fernsehen zumindest, aus gewissen Filmen. Wir kennen die Versuche, es zu zähmen, es in Flaschen zu packen, es zu vermarkten. Es gibt Kriege rund um Wasser. Es gibt Dürre überall auf der Welt. Wasser steht auch für tiefenpsychologische Symbolik. Aber die Frage ist, bringt uns so eine Betrachtung weiter oder ist es vielleicht einfach besser, nur zu trinken, einfach aus der Flasche, aus der Quelle, was gerade da ist, zu trinken. Das Wasser einfach anzunehmen. Könnt ihr übrigens auch machen. Ja, unten haben wir Wasser. Also wer jetzt Durst kriegt bei all dem, was ich hier so sage, also holt euch unten was, bevor das schief geht. Ja. Aber mein Glaube sagt mir, so eine Suche können wir eigentlich nur zum Ende bringen mit Gott. Wir kommen ohne Gott beim Durststillen nicht weiter. Die Frage ist nur, wie nähern wir uns denn jetzt an mit der Jahreslosung, mit den Texten, die wir da haben? Die Jahreslosung, die ist im Kontext der Offenbarung und das ist ein Text, der letztlich vom neuen Jerusalem spricht, vom Himmel, vom ewigen Leben, was wir mit Gott haben. Das ist eine ganz tolle Verheißung aus einer Welt, wo es gar keinen Durst mehr gibt, wo Gott wirklich all das wegnimmt, die negativen Dinge, die ich jetzt erwähnt habe, und es wirklich in eine perfekte Welt hineinführt mit ihm, ja, wo kein Durst mehr ist, wo alles gestillt ist. Das ist toll, aber ich habe mir gedacht, ich würde, glaube ich, das Thema Durst lieber aus der Perspektive auf dieser Erde hier betrachten. Ja? Einfach mal schauen, wie ist es denn, wenn der Durst eben gerade nicht gestillt wird, wenn wir diese Verheißung natürlich im Hinterkopf haben. Die ist übrigens hier sehr schön gezeigt. Ja? Also dieses Bild zeigt so die Symbolik des Kreuzes, verschiedene Farben. Das hat so eine Künstlerin gemacht, die wirklich damit auch ausdrücken wollte, wie schön und wie toll der Himmel ist. Wir kommen da nachher auch nochmal ein bisschen drauf. Aber noch sind wir halt eben jetzt auf dieser Erde. Und nehmen wir uns Jesus als Vorbild. Jesus ist als Mensch auf diese Welt gekommen. Weihnachten haben wir ja gerade erst gefeiert. Und natürlich hat er Durst. Er hatte Durst als Säugling, er hatte Durst in der Wüste. Er hat am Kreuz noch gerufen, mich dürstet. Und deswegen würde ich gern das Thema Durst beleuchten aus irdischer Perspektive. Und da bietet sich die Geschichte an von der Frau am Jakobsbrunnen aus Johannes 4. Die lese ich uns jetzt einfach mal den ersten Teil vor. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass Jesus mehr zu Jüngern machen wollte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war dort aber Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Das ist eine sehr alte Geschichte, klar, ungefähr 2000 Jahre. Und als ich mich aber so mit ihr beschäftigt habe, habe ich trotzdem gedacht, ich fühle mich da so mittendrin. Ja, also das zum einen, ich hatte am Anfang meine Geschichte erzählt von meiner Fahrradtour. Das habe ich natürlich nicht zufällig gemacht, ganz klar. Das war irgendwie so ein ganz ähnliches Setup. Ja, da habe ich irgendwie so eine Erinnerung wieder gekriegt an diese Fahrradtour, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe. Einfach so dieselbe Erfahrung. So das Setup war eigentlich wirklich ähnlich. Ich hätte mich fast nicht gewundert, wenn da jetzt Jesus gestanden hätte. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber dann ist diese Geschichte auch ein Bindeglied zur Vergangenheit, ja. Der Brunnen Jakobs wird da genannt. Es wird ein Brunnen, den Jakob gegraben haben soll. Und Jakob, das ist nochmal 2000 Jahre her. Das heißt, diese Geschichte ist quasi in der Mitte, ja. Also in der Mitte zwischen uns und Jakob. Und das ist ja eigentlich auch ein ganz guter Indikator dafür, ja, dass es einfach so mittendrin ist. Und diesen Brunnen, den gibt's übrigens auch noch. Da haben irgendwann mal Leute Kirchen drumherum gebaut. Heute steht er in der Gegend von Nablus, aber man kann wohl angeblich, zumindest laut Wikipedia, ich habe mich jetzt nicht von vergewissert, aber kann man aus diesem Brunnen tatsächlich heute noch trinken. All das ist noch da. All das könnte man zumindest von dem Äußeren so noch nachvollziehen. Und dann ist diese Geschichte zeitlos, weil unser Durst universell ist. Jeder Mensch kennt den Durst. Jesus hat ihn hier in dieser Geschichte beim Wandern erlebt, ich auf meiner Fahrradtour, ihr, jeder einzelne von euch, wahrscheinlich auch schon ganz häufige Male im Leben. Deswegen fühlt euch eingeladen, mittendrin zu sein in dieser Geschichte. Und klar, es geht in dieser Geschichte nicht nur um Wasser, so wie wir Wasser trinken aus Brunnen, die jetzt von anderen Menschen, wie damals in dem Fall von Jakob, an uns weitergegeben werden, glauben wir auch, weil jemand mal den Glauben an uns weitergegeben hat und auch wir den Glauben wieder an andere weitergeben. Darum geht es eigentlich. Schauen wir nochmal auf die Geschichte zum reinen Motiv des Durststillens. Da kommt noch ein bisschen was dazu. Ja, da kommt die Begegnung dazu, die Jesus mit der Frau hat, und da kommen Konflikte hinzu. Und das macht die Geschichte eigentlich spannend. Letztlich ist der Konflikt, sind Konflikte auch der Kontext dieser Geschichte, also da, wo das Ganze losgeht. Jesus hatte Streit mit den Pharisäern, wird am Anfang gesagt. Letztlich deswegen ist er auch weggegangen aus der Gegend. Die Konflikte seiner Jünger gibt es. Die hatten Konflikte mit den Jüngern von Johannes um das Thema Taufe. Jesus hat sich deswegen einfach mal entschieden, den Ort zu wechseln, weil es jetzt zu dem Zeitpunkt einfach nicht dran war, diesen Konflikt an dieser Zeit, an dieser Stelle auszuleben. Und dann kommt er aber ausgerechnet in die Gegend, die auch wiederum geprägt ist von einem Konflikt, nämlich von dem Konflikt zwischen den Juden und den Samaritern. Und das ist jetzt ganz spannend, finde ich, in der Geschichte zu sehen, wie geht Jesus mit Konflikten um. Bleibt vielleicht noch die Frage, ist das Zufall, diese Geschichte? Ist es eine reine Begebenheit in einer realen Welt? Ja, das liest sich ja eigentlich alles so ganz nett. Das ist eine historische Erzählung, könnte man jetzt einfach sagen. Aber Jesus ist nicht nur der historische Jesus. Jesus ist auch der Schöpfergott, der die Welt erschaffen hat. Das A und das O, der Anfang und das Ende der Welt, die hat er in der Hand. Das wäre jetzt der Kontext gewesen, wenn wir den Text der Jahreslosung im Kontext der Offenbarung gelesen hätten. Es gibt in der Bibel sehr viele Brunnengeschichten. Ja, es gibt die Frau von Isaak, die an einem Brunnen gefunden wurde. Der Jakob hat Rahel das erste Mal an einem Brunnen gesehen. Hagar, die Mutter von Ismael, hat eine lebensrettende Verheißung bekommen von einem Engel an einem Brunnen. Also ein Brunnen steht in der Bibel sehr häufig für Begegnungen, für Sachen, die mitten im Alltag passieren, die aber aus einem etwas kleinen, vielleicht wirklich trivialen, sowas wie Durst haben oder irgendwas wissen wollen oder eine Frau suchen, wie es jetzt im Fall von Isaak eben war, dann auf einmal was die Handlungsebene verlassen wurde und was ganz Großes passiert ist, was in Gottes Plan war. Und deswegen möchte ich uns einladen, dieses Übernatürliche in unserem Alltag und auch in dieser Geschichte auch zu sehen. Lesen wir die Geschichte einfach mal weiter. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bätest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegraben hat? Und er hat daraus getrunken, und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm in ihm sein eine Quelle, die in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Spricht er zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Ja, das Bemerkenswerte, finde ich, an dieser Geschichte ist zunächst mal die Begegnung. Die Begegnung von Jesus mit einer Frau. Das war ja zu dieser Zeit überhaupt nichts Natürliches, denn Begegnungen zwischen Männern und Frauen, so ganz unverfänglich, das gab es zur Zeit der Bibel eigentlich nicht. Und erst recht natürlich nicht zu Leuten, die einen ganz anderen Glauben hatten, als man das selber hatte, wie zwischen Juden und Samaritern. Dazu fällt noch auf, dass die Frau allein ist und dass sie, so wie man das die Zeit deuten kann, wahrscheinlich zur allerheißesten Zeit des Tages, zur Mittagszeit Wasser geschöpft hat, woraus häufig abgeleitet wird, dass sie mehr oder weniger geächtet und aus der Gesellschaft ausgestoßen ist. Denn sie ist eine Samariterin. Also eine Gruppe, kann man sagen, mit einem verfälschten Glauben aus der Sicht der Juden. Sie haben Glaubensinhalte vermischt. Sie haben den Umzug von den Berghöhen, von den Bergaltären, die es ganz früher zur Anfangszeit des Alten Testaments gab, hin in den Tempel in Jerusalem nicht mitgemacht. Sie sind quasi stehen geblieben bei dem, was sie hatten. Und das ist vielleicht ihre Schwäche, wenn man das so schnell zusammenfassen kann. Zum einen das Vermischen von Dingen und zum anderen das Stehenbleiben. Sie verehren Patriarchen wie Jakob, hier wird ja auch gesagt, unser Vater Jakob, der ihn gegraben hat, auf den sie sich berufen als ihre Legitimation. Auf jeden Fall war die Stimmung zwischen den Juden und den Samaritern sehr angespannt zu diesem Zeitpunkt. Das Gemeine aus Sicht der Juden war natürlich Galiläa und Judäa und Samarien ist genau in der Mitte. Das heißt, wenn die Leute oben aus Galiläa runtergehen wollten nach Judäa, nach Jerusalem, zum Tempel in ihr Allerheiligstes, dann mussten sie durch dieses unheilige Gebiet zu diesen unheiligen Leuten gehen. Das war eigentlich eine ziemlich unangenehme Sache und da gab es natürlich dann auch die eine oder andere Diskussion, wenn man da vielleicht mal übernachtet hat. Und ja, das kann man sich vielleicht ungefähr so ein bisschen vorstellen, wie wenn man als Bayern-Fan ins Fanlager der Borussen kommt. Ja, da wird auch nicht viel diskutiert, sondern da fliegen vielleicht einfach die Fäuste. Solche Geschichten gibt es in der Tat, historisch überliefert von Flavius Josephus, flapsig gesagt vielleicht einem historischen Fußballkenner. Die Samariter übrigens, die leben heute noch in der Gegend oder sehr, sehr wenige Leute, die diesen Glauben haben, die leben da heute noch und praktizieren ihn. Also auch da kann man sagen, diese Geschichte ist irgendwo zeitlos. Die Konflikte gibt es heute noch. Wer die Gegend natürlich kennt, weiß, dass sie leider zu dem, was wir da in der Bibel lesen, sogar noch gewachsen sind. Aber schauen wir jetzt mal auf das Gespräch. Das ist ein Gespräch, wo man wirklich sagen kann, das fällt aus dem Rahmen. Also Smalltalk ist das definitiv nicht, was die beiden da machen. Jesus geht eigentlich sehr forsch ran, sowieso schon, dass er alle Konventionen bricht, dass er der Frau etwas zumutet, sie herausfordert, aber er nimmt sie auch als Gesprächspartnerin ernst. Den Anfang, den kann man, ich habe die Sprachkenntnisse nicht, ich habe das in Kommentaren gelesen, so ein bisschen als lakonisch, spöttisch deuten. Die Frau lässt Jesus auf seiner Suche ja einfach so ein bisschen auflaufen, sagt, du ein Jude, du willst was von mir, du hast ja überhaupt gar nichts zum Schöpfen dabei. Und die beiden sieht man auch im weiteren Verlauf des Gesprächs, die reden aneinander vorbei. Ja. Die Frau, die denkt so rein praktisch, ach ewiges Wasser, das ist ja toll, da muss ich nicht mehr so häufig zum Brunnen gehen. Jesus redet eher auf einer symbolischen Ebene, auf einer höheren Ebene. Dann führen sie Wortgefechte, der Begriff lebendiges Wasser, den könnte man auch so in Richtung Quelle deuten. Die Frau versteht das vielleicht als Kritik an ihrem Brunnen. Ja, einerseits will er was haben, andererseits redet er ihn schlecht, also fängt irgendwie nicht so gut an, denkt man. Kann so ein Gespräch denn eigentlich gut gehen? Das Witzige ist, es kann, ja, und das ist das Erstaunliche. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Kontext vor dem Text, den wir gelesen hatten. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch das Gespräch, das Jesus hatte mit Nikodemus. Das ist ein zutiefst intellektuelles Gespräch, was er geführt hat mit einem Schriftgelehrten, der wirklich interessiert war an der Theologie, die Jesus aus gebreitet hat und der sich dafür interessiert hat und der sich wirklich lange mit ihm unterhalten hat. Aber letztlich, sie kamen nicht weiter. Ja, alle Zeichen standen super in dem Gespräch, ganz toll, auf Augenhöhe sozusagen, wie man heute sagen würde, haben die beiden miteinander geredet, aber es hat zu nichts geführt. Ich denke, was wir daraus schließen können, intellektuelle Brillanz ist weder notwendig noch hinreichend für das Gelingen so eines Gespräches, was eigentlich zum Ziel hat, Umkehr zu schaffen. Umkehr zum Glauben. Darum geht es Jesus nämlich. Er will nicht stehen bleiben bei dem Randproblem Durst. Das war ja für ihn vielleicht, vermute ich, nur der Aufhänger, sondern er dringt immer weiter nach innen vor, so im Kreis die Frau quasi, bis er zum Innen kommt. Also, oder man könnte anders sagen, dass er ein Brunnen ist, er fängt an der Wasseroberfläche an und gräbt sich oder kommt, taucht hinunter bis an den Boden des Brunnens. Er holt die Frau also nicht theologisch ab, wie er das damals mit Nikodemus gemacht hat, sondern bei den Bedürfnissen, die diese Frau hat, bei den Sachen, die sie versteht. Und dann tut er es so, dass er Schritt für Schritt die Argumentation so weiterführt, bis die Frau ihm letztlich folgen kann. Und selbst die schnippischen Antworten, die sie da gibt, auf die geht er ein und nutzt es für seine Argumentation. Und irgendwann, das lesen wir noch gleich noch mit den weiteren Texten, spürt sie das und sieht auch das Größere dahinter, was Jesus ihr zu geben hat. Was ist denn der Durst der Frau? Auch darüber kann man natürlich viel sagen. Ich meine, das ins Auge fällt, sind natürlich die Männer. Man könnte denken, sie hat vielleicht Durst nach neuen Männern oder sie hat Durst nach Geborgenheit, nach Annahme. Aber es gibt auch die Deutung, Männer standen damals ja für Versorgung, für ein Sozialsystem. Es gab ja sonst nichts. Also eine Frau musste ja quasi verheiratet sein, wenn sie irgendwie versorgt sein wollte. Und das war bei ihr offensichtlich nicht gelungen. Keiner will sie haben. Zum Kontext der Geschichte sehen wir, dass sie offensichtlich irgendeine Schuld auf sich geladen hat. Das wird nicht näher genannt, wie diese Schuld jetzt ist. Aber wir sehen aus diesem Text, dass sie irgendwie keinen richtigen Platz in ihrem Leben hat. Jesus verurteilt diese Frau nicht, so wie er auch bei dem Text mit der Ehebrecherin, den ihr vielleicht kennt, die Ehebrecherin nicht verurteilt hat, tut er das hier auch nicht. Im Gegenteil, er kommentiert es noch gar nicht mal großartig. Also es geht vielleicht eher um Mitgefühl mit der Rechtlosigkeit dieser unverheirateten Frau. Denn aber auch ihr sozialer Status, der ist ja nur, wie gesagt, so ein eigentlich auch nur ein Randproblem. Das erste Problem ist vielleicht der Durst, den man hat in der Hitze, dann kommt eben dieses Problem dazu. Aber das Problem, was sie eigentlich hat, das ist ihre Verlorenheit. Und Jesus erkennt diese Verlorenheit bei dieser Frau und will sie herausholen, so wie er jeden Einzelnen von uns auch herausholen will aus der Verlorenheit. Das ist jetzt noch ein Gespräch auf einer rein menschlichen Ebene, könnte man sagen, wenn man das so liest. Das Übernatürliche, das quillt schon so ein bisschen heraus in Vers 14. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird in Ewigkeit nicht dürsten. Und das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Das, finde ich, fällt schon mal so heraus aus dem, was man so in alltäglichen Gesprächen macht. Diese messerscharfe Analyse, die Jesus mit der Frau macht, mit ihrer Situation, wie er die Gesprächsführung macht, das ist ganz toll. Aber hier an dieser Stelle, da kommt schon das Übernatürliche hervor. Und das geht dann munter so weiter. Wir lesen mal ab dem nächsten Vers, ab Vers 19. Machst du eins weiter? Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, dann wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand: Was willst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Ja, es ist eine tolle Reaktion der Frau. Sie erkennt Jesus und seine Bedeutung nicht sofort. Auf die Konfrontation mit dieser Männergeschichte geht sie eigentlich gar nicht ein, sondern wechselt sofort in ein theologisches Thema. Auch da kann man natürlich verschieden deuten. Man könnte sagen, vielleicht weicht sie aus und ihr ist das peinlich, sie will da nicht drüber reden. Aber vielleicht hat sie auch Feuer gefangen in diesem Gespräch mit Jesus. Vielleicht hat sie erkannt, wow, da ist was Größeres. Da kann ich noch viel mehr rausholen, als jetzt um mein Herz auszuschütten in Richtung Männergeschichten. Wenn ich mir den Text so angucke, sehe ich bei ihr ein ehrliches Bedürfnis, den Glauben beider zusammenzubringen, zumindest im Gespräch nicht wertend zu vergleichen. Jesus redet auch nicht von Recht und Unrecht, er wirft ihr nichts vor. Im Gegenteil, er verweist sogar auf eine gemeinsame Zukunft, die allerdings aus dem Judentum erfolgt. Der Ort der Anbetung, ob jetzt auf den Bergen oder in Jerusalem, das ist sekundär für ihn. Wichtig ist, dass die Anbetung im Geist erfolgt, im Heiligen Geist und auch in der Wahrheit, in einem Glauben ohne Verfälschung, ohne Vermischung mit menschlichen Dingen, mit falschen Dingen. Vielleicht ist so ein Brunnenrand ein guter Ort für so ein Gespräch, oder? Wenn man sich das so vorstellt, man sitzt da, man hat Zeit füreinander, man kann reden, dann kann man so nach unten gucken in diesen Brunnen hinein, in die alten Mauern, das ist dann so vielleicht symbolisch zu verstehen, als der Blick nach unten in die Tradition, in die Glaubensgeschichte, die man hat, jeder persönlich in seinem Glauben. Man kann den Blick aber auch in die Weite schweifen lassen, auf den Horizont, das Neue, was einen vielleicht noch erwartet. Jesus hat den Konflikt zwischen den Juden und den Samaritern nicht gelöst, aber er hat ein Fundament gesetzt, dass so ein Konflikt gelöst werden kann, ohne zu verurteilen, aber auch ohne Glauben zu verwässern. Jetzt bringt die Frau den Messias ins Gespräch. Ein weiß nicht genau warum, ja, also sie erkennt ihn ja noch nicht in Jesus. Vielleicht denkt sie einfach nur, naja, das Gespräch, das ist mir jetzt ein bisschen zu heikel. Wenn der Messias kommt, dann werden sich diese Fragen dann schon richten, ja, da brauche ich vielleicht gar nicht so viel drüber nachzudenken. Aber dann geschieht es auf einmal wie wirklich so wie so ein Blitz, ja, wirklich so wie ein Flasherlebnis. Jesus ist der Messias. Er sagt es ihr einfach, ich bin's. Und was macht sie? Sie glaubt's einfach, ja. Das muss wie so ein Blitzerlebnis gewesen sein, wie wenn auf einmal, vielleicht so, ihr kennt das ja, vielleicht im Sommer liegt so eine, schon so die Atmosphäre, ist schon mal so ein bisschen gespannt, man weiß nicht, was kommen wird, auf einmal peng, fährt da so ein Blitz durch den Himmel und dann sieht man ihn erst und hört danach den Donner. Vielleicht ist es der Frau in diesem Moment wirklich so gegangen mit dieser Erkenntnis des Messias. Was macht sie dann? Sie handelt. Sie redet gar nicht mehr weiter, sondern sie fängt sofort an zu handeln. Sie läuft so schnell sie kann zu der Stadt, aus der sie wohnt, und erzählt es allen weiter. Die Gefühle, die in ihr geweckt worden sind von dieser Geschichte, die sprudeln so richtig aus ihr heraus, wie Wasser aus einer Quelle herausströmt. Ich vermute, dass sie Jesus verstanden hat in diesem Moment. Auf jeden Fall hat sie einen ganz, ganz großen Schritt vollzogen, hin vom ganz traditionellen Glauben, von den Gesetzen hin zu einem Glauben, zu einem lebendigen Glauben der Wahrheit in Christus. Wir lesen noch das Ende der Geschichte, leicht gekürzt. Da ist noch ein kurzer oder ein längeres theologisches Gespräch, was Jesus mit den Jüngern führt, drin. Das habe ich jetzt mal weggelassen, ist eh schon lang genug. Lesen wir weiter ab Vers 30. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, dass er bei ihnen bleibe, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen. Und sie sprachen zu der Frau: Nun glauben wir nicht mehr um deine Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Heiland der Welt. Ja, was passiert da? Folgt eine Heilung der Beziehung der Frau? Hat das lebendige Wasser von Jesus den ganzen Ballast aus dem Leben dieser Frau hinweggespült, das Sündige, das Abgestandene? Wir wissen es nicht, können es nicht sagen. Wir können es vielleicht vermuten, wenn wir schauen, die Leute merken eine Veränderung bei der Frau. Da deutet sich schon sowas wie eine Reintegration in die Gesellschaft an. Die Leute folgen der Frau. Zumindest vertrauen sie ihrem Zeugnis so weit, dass sie bereit sind, die Stadt zu verlassen und hin zu diesem Brunnen, weit vor den Stadttoren hinzulaufen. Sie lassen sich einladen zu Jesus, und allein aufgrund der Worte von Jesus, die er dann zu ihnen spricht, glauben sie. Es sind gar keine Wunder nötig. Eigentlich, na, irgendwo ist das natürlich ein Wunder, aber so die klassischen Wunder haben wir hier ja eigentlich gar nicht an dieser Stelle. Aber es sind Worte von Jesus. Die Frau kann sie nur einladen hin zu Jesus, und die eigentliche Bekehrung erfolgt dadurch, dass Jesus direkt zu den Leuten spricht. Und das ist dann eigentlich doch ein Wunder, diese ganze Geschichte. Wenn man guckt, eine Frau, wenn man weiß, was das zu damaligen Zeitpunkt gesellschaftlich bedeutet hat, ungebildet, eine Sünderin, eine Angehörige einer geächteten Gruppe, die wird auf einmal zur Missionarin. Sie reißt andere mit durch ihren Glauben. Und diese Frau ist in der Bibel die einzige Frau, die im Gespräch mit Jesus erkannt hat, dass er der Messias ist. Der andere, der das gemacht hat, Entschuldigung, sie ist die einzige, außer Petrus, wollte ich sagen, ist sie die einzige, die das erkannt hat. So, aus dieser scheinbar trivialen Situation, man trifft sich an einem Brunnen, fragt nach Wasser, eine Frau, die in widrigen Umständen ist, wächst auf einer Bekehrung ganz vieler Leute. Das ist, denke ich, das, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen können. Ich möchte euch am Ende dieser Geschichte noch eine kurze Preisfrage stellen. Und zwar, Jesus hat ja am Anfang gesagt, Jesus möchte etwas trinken, und kriegt er denn eigentlich überhaupt was zu trinken? Das ist die Frage, die müsst ihr nicht jetzt beantworten. Ich bin nachher am Ausgang, verabschiede euch nochmal, da könnt ihr mir das ja dann sagen. Und die ersten 10 richtigen Antworten dürfen sich was zu trinken nehmen. Das darf auch Cola sein, ja, also so streng sehen wir das jetzt mit dem Zucker nicht oder mit den ganzen Sachen, die man das Wasser reinschüttet. Also wer eine gute, passende, kluge, richtige oder pfiffige Antwort gibt, ob Jesus jetzt was zu trinken gekriegt hat in der Geschichte, darf sich was nehmen unten, sagt er mir unten am Ausgang. Gut, Jetzt ist natürlich noch die Frage, was hat das Ganze mit uns zu tun? Ja, wir haben das ja angefangen zu lesen im Kontext der Jahreslosung für 2018. Jetzt fragen wir uns natürlich, was bedeutet dieser Text für 2018? Was bedeutet er für uns? Alle, die wir hier sitzen, die ihr hier sitzt oder die ich hier stehe. Schauen wir noch einmal ganz kurz auf die nächste Folie. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, dieses Bild, das hat mir so gut gefallen, von der Jahreslosung zu nehmen und diesen Vers 14 aus der Geschichte vom Jakobsbrunnen da einfach hinein zu montieren. Lesen wir uns nochmal vor. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Das ist jetzt die Frage, was bedeutet denn lebendiges Wasser für uns, für jeden Einzelnen von uns hier? Zunächst mal kann lebendiges Wasser für den Heiligen Geist stehen, mit dem wir Gott anbeten dürfen, für die Früchte, die daraus erwachsen. Das ist viel wichtiger als Fragen wie, was ist denn der richtige Ort für eine Anbetung, so wie das die Juden und die Samariter gemacht haben. Es kann aber auch für Taufe stehen, als Wegpunkt hin zu einem erlösten Leben mit Jesus. Aber letztlich kann es irgendwie alles sein, mit dem Jesus unsere Dürre in uns, um uns herum, unsere äußere und innere Dürre gießen will. Und wir erkennen dieses ewige, dieses lebendige Wasser, mit diesem, was in die Ewigkeit hineinreicht, daran, dass es sich nicht abnutzt, dass es den Durst nachhaltig stillt. Anders als Modeerscheinungen, die wir ja zuhauf haben um uns herum. Ja, wenn wir meinetwegen gucken auf YouTube, da stellen sich Leute ganz prima dar. Ja, das ist aber andererseits schon fast irgendwie so ein zelebrierter Zwang, sich darzustellen. Und er hat auch so eine Halbwertszeit von vielleicht einer Woche. Und nächste Woche muss man sich schon wieder ganz anders erfinden und darstellen. Wir kennen es daran, dass auch ein reifer Glaube, der schon eine längere Zeit, den wir schon eine längere Zeit haben, dass auch der frisch bleibt. Auch wenn es auf dieser Welt weite Durststrecken von uns geben wird. Das haben wir am Anfang gesagt. Wir entscheiden uns dafür, den Text zu lesen aus der Perspektive dieser Welt, aus einer Welt, wo es noch Durst gibt. Und da kommen wir natürlich nicht davon. Das würden wir erst im Himmel, im neuen Jerusalem tun. Aber fällt es dir schwer, dass das Ganze umsonst ist? So wie uns ein Brunnen Wasser schenkt, so schenkt uns Jesus seine Gnade. Du darfst einfach schöpfen aus diesem Brunnen, kostenlos. Du darfst von seiner Kraft profitieren, deine Verwundungen heilen lassen. Ganz kostenlos. Da verdient keiner dran, da ist auch keiner dabei, der das irgendwie verfälschen könnte mit Aussagen, mit Deutungen. Du musst einfach gar nichts tun dafür, nichts hinzufügen. Geht das gegen den Stolz, den du hast, gegen den Leistungsgedanken, mit dem wir erzogen werden? Oder bleibst du darin stehen, die Fehler zu betrauern, die du hast, aus denen du dich nicht heraustraust? Um das anzunehmen, das ewige, das lebendige Wasser, was Jesus uns schenken will, brauchst du vor allen Dingen Durst, den Mut zu trinken und Glauben. Du musst es einfach annehmen und trinken. Wenn man das tut, dann finden irdische und himmlische Trinkgefäße zusammen, wie dieses Bild es hier so ausdrückt. Da sehen wir auf der linken Seite so ein Becher aus Ton wahrscheinlich, so irdenes Gefäß, hat ein paar Kratzer oder Sprünge und ein paar Macken und da legt sich quasi drumherum so eine richtig weiße, makellose Schale, die so ein bisschen von oben kommt, die an dem Kreuz hängt und das kann dann letztlich das sein, was Jesus uns schenkt. Wir wollen einen kurzen Moment still werden, wollen einfach mal drüber nachdenken, wo kann Gott unseren Durst stillen? An welchen Stellen? Womit? Ja, für mich fühlt sich sowas wirklich so wie so ein heiliger Moment an, einfach zu sehen, wie kann Gott meinen Durst stillen? Was kann ich vor ihm bringen, was ich niemand anders sagen würde? Wo kann ich von ihm Kraft bekommen? Aber die Verheißung geht an dieser Stelle noch weiter. Ja, sie sagt, wenn wir das Geschenk annehmen, dann wird auch das Wasser aus uns heraussprudeln, wie aus einer Quelle. So wie man einen Brunnen nicht nur für sich gräbt, sondern eben auch für andere, so ist das Wasser, was wir empfangen, für uns bestimmt, aber eben auch nicht nur für uns bestimmt, es ist auch für andere. Wir haben vorhin gesungen, Leben aus der Quelle, und da war die Strophe drin, willst mich gebrauchen als Salz für die Erde. Ich finde, das drückt einfach auch sehr gut aus, die Verantwortung, die man letztlich dadurch hat. Unser Glaube, der ist nicht nur dafür gedacht, dass wir ihn selber leben, sondern dass wir ihn weitergeben. Das ist das, was diese Frau am Brunnen ganz automatisch gemacht hat. Jesus hat sie gar nicht dazu aufgefordert. Sie ist von ganz alleine losgezogen und hat es anderen verkündet. Unser Gemeindehaus, die ganze Arbeit, die wir hier machen, die sind nicht für uns, können wir sagen. Die sind für andere. Deswegen lade ich euch ein, macht die Jahreslosung 2018 zu eurer Losung, zu deinem Motto für 2018. Ich habe da einfach mal zwei Ziele rausgegriffen. Das eine könnte sein, spür den Durst, verdräng ihn nicht mit irgendetwas anders, bleib durstig, stay thirsty, wenn du Anglizismen magst. Und das zweite, lebe Begegnungen so, wie Jesus Begegnungen gelebt hat. Da wollen wir jetzt einfach nochmal am Ende dieser Predigt auf drei Aspekte von Begegnungen schauen, die dran sein könnten. Das eine ist die Begegnung mit Jesus, so wie diese Frau eine ganz direkte Begegnung mit Jesus an dem Brunnen gehabt hat. Nimm dir einfach mal eine Sache vor für 2018, die du von Jesus erwarten willst, die du mit ihm gemeinsam erleben willst. Das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein guter Vorsatz für das Jahr 2018. Schreib's einfach mal auf. Wir haben hier Zettel, kommt gleich, als Merkhilfe quasi, denn ich kann euch jetzt schon versprechen, du wirst daran scheitern. Ich werde jedenfalls daran scheitern. Ich habe bisher noch keiner meiner guten Vorsätze den Januar überlebt, muss ich zugeben. Macht nicht. Selbst wenn wir 365 Mal daran scheitern, solange wir 365 Mal wieder weitermachen damit, ist das absolut in Ordnung. Ja, Jesus, selbst wenn es um Vergeben geht, war Jesus bereit 77 Mal. Ja, also da kommen wir weit über die 365 hinaus. Genau. Ich habe so Zettel vorbereitet. Vielleicht geben wir die jetzt einfach mal aus. Die haben mehrere Zwecke. Müsst ihr jetzt gleich gut zuhören, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Oberste Zeile ist halt eben, welche Begegnung suchst du 2018 mit Jesus? Einfach die Merkhilfe gegen den inneren Schweinehund, damit man eben diesen Wiedereinstieg schafft. Ja. Das zweite ist Beziehungen untereinander, zwischen uns Mitchristen hier in dieser Gemeinde. Ich dachte da, wenn ich also nochmal an das letzte Jahr dachte oder an die letzten zwei Jahre, an die Gemeindesituation, ja, an die Konflikte, an die Krisen, die wir hier in unserer Gemeinde hatten. Was würde Jesus denn eigentlich dazu sagen? Nun gut, ich meine, er hat so nichts dazu gesagt, zu uns, zu mir jedenfalls nicht. Und ich fände es schwierig jetzt zu sagen, Jesus sagt Folgendes, ja, euch sagt er Folgendes. Diese Deutungshoheit habe ich an dieser Stelle nicht. Aber ich kann von mir reden, ja, ich kann mir einfach überlegen, ich bin aufgerufen, so wie jeder, dass die Quelle, die Jesus uns gibt, aus mir heraussprudelt. Und das ist halt die Frage, tut sie das denn eigentlich? Wenn ich jetzt einfach mal gucke, ja, das hier ist vielleicht meine Quelle, so ein bisschen was sprudelt daraus. Wenn ich das schüttle, vielleicht bin ich da gar nicht so ganz schlecht. Aber richtig viel ist es nicht. Und ich glaube, wenn jemand versucht, aus meiner Quelle zu trinken, dann ist die Gefahr groß, dass er sich verletzt, weil die Quelle hat auch viele Steine in sich. Ja, das sind Steine wie Suche nach Anerkennung, Recht haben wollen, Leistungsdenken. Lasst uns doch Jesus bitten, dass er uns diese Steine aus unserer Quelle wegnimmt. Oder alternativ ist es vielleicht auch besser, einfach den Wasserstand zu erhöhen. Ja, wenn die Quelle so eifrig sprudelt, dass die Steine so ganz unten am Boden sind, dass man das Wasser von oben trinkt, passt es vielleicht auch. Wie auch immer, Jesus kann dafür sorgen, dass wir wirklich eine Quelle werden, von der auch andere trinken können. Und Versöhnung, ganz wichtig. Kann auch niemand von außen sagen. Ich glaube, jeder Einzelne von uns hier, nur du kannst spüren, ist da noch irgendetwas offen. Das kann kein anderer für dich tun. Versöhne dich, wenn das dran ist. Das wirst du spüren. Auch einseitig, ja. Nicht nach dem Motto, naja, wenn der andere mich jetzt noch so böse anguckt, dann vielleicht lieber nicht, sondern einfach auch einseitig Versöhnung wagen. Das Fundament dafür hat Jesus gelegt, so wie er es zu einer Versöhnung zwischen Samaritern und den Juden gelegt hat. Das gilt auch für uns. Er will uns einfach helfen, dass das Thema Konflikt nicht mehr im Vordergrund steht. Und das ist, glaube ich, der Kunstgriff, den er schafft, dass so ein Konflikt, so etwas nicht mehr so im Vordergrund hat, nicht mehr diese Wichtigkeit spielt, nicht, dass unter den Teppich gekehrt wird, nicht, dass Sachen verfälscht werden, das nicht. Also Jesus erwähnt ja in der Geschichte auch ganz deutlich, das Heil kommt von den Juden, Gott in der Wahrheit anbeten. Es geht nicht darum, Sachen totzuschweigen, Sachen zu verfälschen, aber ihnen einfach nur die Wichtigkeit beizumessen, die sie auch wirklich haben und die wichtigen Dinge zu tun und zu glauben. Und dann lade ich euch ein, geht einen trinken. Und zwar mit anderen Leuten hier aus der Gemeinde. Dazu ist dieser Zettel da. Das funktioniert ganz einfach. Ich denke, jeder hat so sicherlich seine Kontakte, aber das sind so Peer Groups, würde man auf Englisch sagen. Das kann man irgendwie noch optimieren. Und zwar dieser Zettel hier unten, so ein Knick, da kann man den einfach mal falten. Und wer spitze Fingernägel hat, geht da vielleicht noch so 2-3 Mal drüber. Und dann kann man da unten seinen Namen und die Telefonnummer eintragen. Und die Idee ist, wenn wir die Kollekte nachher einsammeln, dann schmeißt ihr diesen Schein, also nicht den oberen, sondern diesen unteren Schein zu den anderen Scheinen. Und wir sortieren das dann aus. Und diese Zettel, wer einen Zettel eingeworfen hat, also ich sage an dieser Stelle natürlich, ist es freiwillig, klar, ich kann niemanden zwingen, wer da so einen Zettel eingeworfen hat in die Kollekte, kann sich nachher aus einem Körbchen am Ausgang wieder auch einen anderen Zettel herausnehmen und hat so den Namen eines Gesprächspartners, mit dem er einfach mal den Fragen, die auf der oberen Hälfte dieses Zettels, also hier stehen, mal zu sprechen. Einfach mal so Brunnengespräche, wie vielleicht Jesus sie mit dieser Frau geführt hat, weiter zu spinnen mit Leuten, die man noch nicht kennt. Ja, das ist mal eine Einladung, die ich an euch ausspreche. Traut euch das einfach mal. Naja, und wenn nicht, dann halt nicht. So, die dritte Art der Begegnung sind die Begegnungen nach außen. Der Bibeltext, der mutet uns auch zu, nach außen zu gehen. Wie ich schon gesagt habe, Jesus fordert die Frau gar nicht aus. Mensch, jetzt hast du so viel empfangen, jetzt musst du aber auch mal was machen für mich. Nee, das macht er nicht, sondern sie tut das von ganz alleine. Ja, sie ist einfach so voller Feuer und Flamme und will den Leuten, die sie dann doch irgendwo kennt, trotz ihrem geächteten Status, das einfach weitergeben und sich ihnen mitteilen. Und dieses Herausgehen, dazu will Jesus uns einladen. Nicht im Altbekannten, was wir immer tun, zu verharren, sondern einfach mal nach draußen zu gehen, neue Wege zu gehen. Sozusagen, um der Brunnensprache zu bleiben, den Blick über den selbstgemauerten Brunnenrand zu wagen oder besser noch den Schritt. Denn die Samariter, die wären von sich aus nie zu Jesus gekommen. Ja? Also die wären, wenn, na gut, sie sind ja auch heute noch da, aber die hätten sich jedenfalls, die aus der Geschichte, die hätten sich nicht bekehrt, wenn Jesus da nicht hingegangen wäre. Die wären nicht zu Jesus gekommen. Wir können einfach überhaupt nicht sagen, wen Jesus erretten will. Das weiß letztlich nur er. Ich vermute mal, unsere Vorstellungen, wen Jesus erretten will, die sind wahrscheinlich einfach falsch. Ja. Es sind vermutlich gar nicht mal diese Nikodemusse, wenn ich das mal so sagen darf, die Leute, wo wir denken, ach Mensch, ja, der hat sich ja eigentlich da vielleicht schon mal ganz positiv geäußert, in einer Art und Weise, ja, nachgefragt, wo bist du denn Sonntagmorgens? Sondern es sind wahrscheinlich eher die Sünder, die Leute, die jetzt wirklich merken, hups, irgendwas passt nicht bei mir und so ein Gefühl der Verlorenheit haben. Lasst euch diese Leute einfach von Gott zeigen. Und ja, so wie dieser Text, da dieses Gespräch, kann man ja sagen, irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist von so einer sowieso schon etwas gewagten Ansprache einer Frau, gib mir was zu trinken, zack, hin zu so einem Bekehrungserlebnis eines ganzen Volkes, lade ich uns einfach mal ein, sucht Begegnungen 2018, die aus dem Ruder laufen, in diesem positiven Sinne Dinge aus dem Ruder laufen zu lassen. Ja, das ist das, wozu ich uns einladen möchte. Das ist jetzt eine ganze Menge Zumutungen, die ich euch da an euch herangetragen habe. Ich muss sagen, für mich auch, ja. Ich werde den Zettel einwerfen, ich werde mich das trauen, aber ich bin da auch irgendwie selber ein bisschen gespannt. Aber ich denke, es geht kein Weg dran vorbei, sich Zumutungen zu stellen. Und in diesem Sinn wünsche ich uns allen ein unbequemes, aber auch gesegnetes neues Jahr 2018. Amen.